herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
So, ich möchte gerne mit euch heute Morgen tatsächlich ein bisschen in das Thema Gebet und Fasten, also tatsächlich in das Thema Fasten auch einsteigen. Wir machen ein bisschen einen Streifzug durch die Bibel und schauen uns an, was biblisches Fasten ist. Und ihr werdet auch gleich merken, dass es dabei und jetzt auch in dieser Predigt nicht nur darum geht, esse ich oder esse ich nicht, sondern dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Und trotzdem ist biblisches Fasten tatsächlich auf Nahrung, ja, auf feste Nahrung oder ich sage mal überhaupt auf Nahrung zu verzichten. Genau, biblisches Fasten, auch im Unterschied zu verschiedenen anderen Formen des Fastens. Also Fasten gibt es ja in allen Religionen. Mehr oder weniger ist das vorhanden, auch wirklich als eine Gewohnheit, als etwas Regelmäßiges. Spielt meistens die Rolle, ja, Fasten, um Gott zu gefallen, Fasten, um zur Erleuchtung zu gelangen, wie zum Beispiel im Hinduismus, also diese Askese, die einen, ja, dem Transzendenten, sage ich mal, irgendwie öffnet. Fasten nach dem Gesetz auch im Judentum. Dann gibt es politisches Fasten, um Druck auszuüben auf die eine oder andere Art und Weise oder um etwas, ja, durchzusetzen. Es gibt Heilfasten aus gesundheitlichen Gründen. Und biblisches Fasten unterscheidet sich davon, sage ich jetzt mal. Weil biblisches Fasten immer Fasten und Gebet ist. Ja, wir beten fastend. Und es hat immer diese Komponente der Begegnung mit Gott. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung für eine begrenzte Zeit. Und wenn wir so durch die Bibel schauen, dann denke ich, dass es sich nicht eher um Stunden handelt, oder um eine Mahlzeit am Tag, sondern ich sage mal von einem Tag bis. Dann haben wir das Maximalbeispiel Mose, der dann 40 Tage gefastet hat. Verzicht auf Nahrung, nicht auf Getränk, also Wasser oder Saft oder wie auch immer. Aber jetzt auch nicht in Indien kenne ich eine Dame, die püriert einfach ihr Mittagessen. Ja, also das ist nicht der Verzicht auf Nahrungsmittel. Also es geht nicht nur um feste Nahrung, es geht auch um pürierte Nahrung. Genau. Ja. Genau, wir sehen in der Bibel eigentlich zweimal diese Ausnahme, wo jemand auch Flüssigkeit fastet. Ja? Das ist einmal Esther und das ganze Volk. Das haben sie 3 Tage gemacht. 3 Tage ist natürlicherweise möglich, auf Nahrung und Flüssigkeit völlig zu verzichten. Bei Mose war da oben auf dem Berg absolut in einer übernatürlichen Versorgung von Gott. Ja, er hat 40 Tage nichts getrunken und nichts gegessen. Das ist natürlicherweise nicht möglich. Das sind die beiden Ausnahmen, aber ich sage mal, im Normalfall ist es einfach der Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. So, ich fange mal ein bisschen im Alten Testament an. Was ist Anlass und Motivation in der Bibel für Gebet und Fasten, also für Fastengebet. Und ich nenne euch mal so ein paar verschiedene Anlässe, warum einzelne Personen oder auch das ganze Volk gefastet und gebetet hat. Also fastend Gott gesucht hat. Wir finden das einmal ganz stark im Zusammenhang mit Buße, mit Trauer über den eigenen persönlichen Zustand in meiner Beziehung zu Gott oder auch Trauer über den Zustand des ganzen Volkes Gottes und auch im Zusammenhang mit der Bitte dann um Wiederherstellung. Ja, dass ich selber oder auch das ganze Volk wiederhergestellt wird als Volk Gottes in seiner Beziehung mit Gott. Wir finden das persönlich sehr intensiv bei David, dieses Fasten und Buße tun und Trauern über die eigene Sünde und dann auch diese Wiederherstellung, also nach einer Zeit des Gebets und Fastens stand er dann auf, das steht da richtig und war wiederhergestellt, auch in seiner Bestimmung und konnte wieder durchstarten. Aber es hatte diese Zeit, ja, des Suchens Gottes und der Buße. Und dann finden wir das für das ganze Volk Gottes, also dann im Kollektiv, nicht nur individuell, Fastengebet mit Buße und Trauer über Sünde, über den Zerfall des Volkes Gottes, über einen Zustand von Gottlosigkeit, aber auch einen Zustand von, ich sag mal, geistlicher Lähmung. Wirklich so ein Daniederliegen, zerbrochen zu sein. Und auch das ging immer einher mit der Fürbitte um Wiederherstellung. Wir sehen das sehr stark bei Daniel und natürlich bei Nehemia. Da kommt es ja so stark zum Ausdruck, wenn wir diese Menschen anschauen wie Daniel oder Nehemia, dann war das Vorzeichen vor ihrem Fastengebet wirklich eine große Last, ja, die sie auf ihrem Herzen, dass ihnen das Herz gebrochen hat, mehr oder weniger, diese Last für Gottes Volk, ja, was in einem schlimmen oder in einem ganz schwierigen Zustand war. Bei Nehemia ist das ja so wirklich, also man kann sich da so richtig reinversetzen. Nehemia, also Boten kommen zu ihm und sagen ihm, das Volk Israel, ja, was jetzt aus der Gefangenschaft ja eigentlich befreit ist und zurückgekehrt ist nach Jerusalem, es ist in großer Not. Alles liegt in Trümmern, die Mauern sind niedergerissen, das Volk ist total wie paralysiert, es ist total entmutigt. Und dann sagt Nehemia, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, ja, diese Last von Gott. Gott möchte etwas tun, er möchte etwas retten, verändern, heilen, wiederherstellen, erlösen. Und dann sucht er nach solchen Fürbittern. Ja, wir sehen das in Hesekiel steht, Gott sucht nach Menschen, die in diesen Riss treten. Ja, und diese Last aufnehmen, die Gott ja selber trägt für sein Volk. Er sucht letztendlich nach Menschen, die Platz haben auf ihrem Herzen und in ihrem Leben oder wie soll ich sagen, für seine Lasten. Ja, für seine brennenden Anliegen. Und die bereit sind, das zu nehmen. Und in dem Fall, ich glaube, dieses Fasten ist einfach ein Ausdruck davon, das mit ihrem ganzen Sein zu nehmen und sich damit zu identifizieren. Nehemia nimmt diese Last und dann fängt er an zu beten und zu fasten. Und genauso auch, wir finden das auch bei Daniel. Und sie stellen sich sozusagen in diesen Riss, der zwischen Gott und seinem Volk wirklich wie so klafft und sie flehen, das ist eine Fürbitte. Sie flehen für das Volk. So, das ist ein großer Bereich, im Zusammenhang mit Fasten und Beten. So, dann finden wir Fastengebet in Notsituationen mit hoher Dringlichkeitsstufe. Ja, bei drohender Kriegsgefahr, bei Esther, im Buch Esther, sogar wirklich eine drohende Vernichtungsgefahr. Bei Esther geht es um die Rettung des ganzen jüdischen Volkes vor der Vernichtung. Ja, dieser Plan zur Vernichtung des ganzen Volkes aufzuhalten. Und Esther ist eben auch so jemand wie Nehemia oder Daniel. Sie übernimmt diese Verantwortung. Gott kann sozusagen bei ihr landen. Mit ihrem ganzen Leben gibt sie sich hin. Also da steht ja diese unglaubliche Aussage von Esther. Ja, und wenn ich umkomme, komme ich um. Sie hat es genommen, was Gott, diese Bürde und diese Verantwortung, aber eben nicht, um es jetzt selbst zu tun, das Volk zu retten, sondern um wie Gott einen Weg zu bahnen, dass er mächtig eingreifen kann in diese Situation des Volkes. Und Esther hat nicht nur alleine gefastet, sondern sie hat das ganze Volk aufgerufen. Und das ist auch sehr interessant, also wir sehen das öfters im Alten Testament, dass sozusagen die Leiterschaft, also der König oder die Leiter, das Volk aufgerufen haben. Wir beten und fasten jetzt, wegen hoher Dringlichkeitsstufe. Ja. Und in dem Fall 3 Tage ohne Nahrung und Wasser. Eine andere Situation ist in 2. Chronik 20, König Josaphat. Also der Feind steht vor der Tür, sie sind sozusagen schon richtig, also der Feind war nicht weit weg, der war schon sehr nah, ja. Also so ein feindliches Heer, was das Volk bedroht. Und das ist sehr interessant, König Josaphat ruft dann ein Fastengebet aus, ja. Und es ist interessant, er sagt nicht, jetzt ihr Kinder und Frauen, ihr könnt ja alle mal fasten und beten und die Krieger, ihr müsst gut essen, weil morgen ziehen wir in den Kampf. Ja? Sondern er macht ja etwas völlig Kontraproduktives. Er lässt auch alle sein Kriegsheer fasten. Und fasten, also wenn ihr schon gefastet habt oder so, also das ist nicht gerade so, ich sag mal, die stärkste Methode, um sich körperlich aufzubauen. Genau. Das heißt, sie nehmen diese Zeit, obwohl der Feind wirklich schon vor der Tür steht, und sie stehen, ich mag das, sie stehen wirklich mit Kindern, das steht da, sie standen alle vor dem Herrn. Hier, und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Ich weiß nicht, ob die Kinder auch gefastet haben. Müsste man jetzt auch mal gucken, wegen dem Alter oder so, keine Ahnung. Also mit Kindern werde ich da sehr vorsichtig sein. Genau, kein Aufruf zum Kinderfasten an dieser Stelle. Aber trotzdem, das Volk stand einfach geschlossen vor Gott und sie haben sich gedemütigt. Sie haben eigentlich auch mit diesem Fasten sich noch verstärkt in diese völlige Abhängigkeit von Gott begeben und seiner Kraft, ja, indem sie sich auch in Schwachheit hineinbegeben haben. Ja, und Gott hat sehr stark darauf reagiert. Er hat, ja, das sage ich gleich noch was, wie Gott darauf reagiert. Genau, und dann haben wir noch ein Fastengebet, das mag ich sehr gerne, bei Esra. Also Esra war dabei mit dem Volk, also auch so eine Heimkehr, ja, mit dem Volk aus der babylonischen Gefangenschaft. Er hat ja auch so einen Trupp zurückgeführt. Und ich lese mal kurz aus Esra 8. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten, Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Also mit einem Anfall von Glauben hat Esra ja, dem König gesagt, wir brauchen deine Hilfe nicht, weil die Hand unseres Gottes ist über uns. Und dann, genau, ich weiß nicht, ob ihn dann irgendwie dieser Glaubensanfall verlassen hat oder auf jeden Fall fand er es wichtig, einfach diese, ja, für diese Wegstrecke, das mag ich daran, sie haben einfach das Volk und Esra, der Leiter, sie haben Gott einfach gesucht für eine besondere Wegstrecke, die vor ihnen lag. Und sich auch da wieder in diese Abhängigkeit von Gott begeben. Ja? Und auch irgendwie so damit ausgedrückt, wir verlassen uns nur auf dich, Gott. Hier finden wir ja auch wieder dieses Wort demütigen. Das kommt ganz oft im Zusammenhang mit Fastengebet, so dieses Demütigen einfach unter Gottes mächtiger Hand, in dem Sinne von, wir brauchen dich, Gott. Ja? Aber nicht nur, wir brauchen dich jetzt, sondern wir wollen auch, wir wollen, dass du eingreifst. Wir wollen, dass du uns schützt. Ja? Wir wollen nicht selber für unseren eigenen Schutz sorgen. Wir wollen, dass du redest. Es war immer dieser Wunsch, wir wollen dich, Gott. Diese ganzen Situationen sind immer verbunden, auch oft mit diesem Ausdruck, wir suchten den Herrn, ja, mit Fasten und Beten. Wir suchten die Hilfe des Herrn. Und von daher ja, würde ich sagen, das Fasten war offensichtlich einfach eine Verstärkung des Gebets in seiner Ernsthaftigkeit, einfach in seinem Verlangen nach Gott und auch in seiner Dringlichkeit. Was ganz offensichtlich ist, es war kein Ritual. Ganz offensichtlich war auch nicht festgelegt, wann wir fasten, sondern es waren diese Situationen, ja, von Dringlichkeit, von Ernsthaftigkeit, von Verlangen nach Gott. Die das Fasten initiiert haben oder das Fasten und Beten. Und dieses Fastengebet hatte dann eigentlich immer Folgendes zur Folge. Einmal, dass Gott selber sich offenbart hat oder dass er seinen Heiligen Geist in besonderer Weise ausgegossen hat. Wir sehen das zum Beispiel bei König Josaphat, da standen sie dann alle, Kind und Mann und Frau, vor dem Herrn. Und dann kam der Heilige Geist auf drei Leitende im Volk. Ja? Den Leiter und den Priester und eben auf die Leitenden. Der Geist Gottes kam auf sie. Und dann haben sie von Gott her gesprochen zum Volk. Dann kam nämlich, und das ist das Zweite, was eine Folge ist oder Gottes Reaktion ist, dass er redet. Ja? Damals hat er dann geredet. Er hat gesagt, Moment. Ah, fürchtet euch nicht. Aber jetzt sehe ich es hier gerade nicht mehr. Hier, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Und dann hat Gott ihnen auch eine Strategie gegeben. Das war auch ganz oft dieses Reden Gottes, einmal ein Zuspruch, ich bin da, aber dann auch oft wirklich eine Weisung, ja, eine Strategie. Wie sollt ihr jetzt vorgehen in dieser Situation? Und das waren oft eben nicht gerade so die naheliegendsten Strategien, so wie König Josaphat, der da nicht nur alle erstmal fasten lässt, sondern dann auch noch halt die Lobpreiser erstmal in den Krieg vorne dran ziehen lässt. Gott redet. Und das Dritte ist wirklich ein übernatürliches Wirken Gottes, auf die Situation bezogen. Ja, Gott greift ein, und zwar auf seine Weise. So, und dann haben wir noch, ich denke, es ist eine besondere, das ist nicht nur besonders wegen der 40 Tage und des Nichtsessens und Trinkens, aber dieses Fastengebet von Mose, auf dem Berg Sinai, ich glaube, das möchte ich nochmal wie herausheben aus all den Situationen, die ich jetzt genannt habe, weil es war keine Situation von Not für Mose in dem Sinne. Es war jetzt nicht eine Situation von Vernichtungs- oder Kriegsgefahr, sondern Mose war der Leiter dieses Volkes und Mose wusste, dass das Gottes Volk ist, was er da leitet und nicht seins. Ich glaube, manchmal war er auch ziemlich froh darüber. Genau, er wusste, dass Mose war einfach, der war einfach abhängig von Gott. Und als Gott dann zu ihm gesagt hat, du Mose, komm, sei bereit, morgen früh, komm auf diesen Berg, ich will mit dir reden. Gott hat ja gar nicht gesagt, er soll fasten, da oben auf dem Berg, ja. Aber wir sehen nicht, dass Mose sein Lunchpaket irgendwie eingepackt hat oder so. Aber dann, als er dann da oben auf dem Berg ist, dann wird uns das berichtet, dass er nicht gegessen hat und nicht getrunken hat, 40 Tage. Ich glaube, dass Mose einfach, ich glaube, das war eine, ich weiß nicht, eine Reinform von Fasten. Mose hat sich wirklich alles entledigt, was ihn irgendwie noch neben dieser Gegenwart Gottes irgendwie ablenken, füllen, sein Interesse ablenken oder was auch immer kann. Weil, also einmal ist er ja auf diesen Berg gegangen, das heißt, da oben war, wir würden mal sagen, heutzutage kein Empfang. Ja? Da waren keine Menschen, da war kein Dienst, da war nichts. Der war da oben in völliger Stille allein. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal auf hohen Bergen wart, da ist es still. Ja? Und da ist niemand. Das war mal das eine. Und dann hat er eben auch nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken. Er war einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, er war einfach nur noch auf Empfang für Gott. Das war sein Fastengebet. Er steht da oben vor dem Angesicht Gottes. Er sucht Gott auf. Und er entledigt sich einfach freiwillig von allem, was ihm Zeit raubt, was ihn ablenken könnte, was irgendwie Raum einnehmen könnte, um einfach alles von diesem seinem Gott aufnehmen zu können, um voll da zu sein für diese krasse Begegnung. Ja, Mose begegnet seinem Gott, dem Gott dieses Volkes, was Gott ihm ja auch oder seiner Leiterschaft anvertraut hat, aber was Gott gehört. So, das ist ein Fastengebet, wirklich im völligen Rückzug von Menschen, von Diensten, in einer völligen Isolation. Da ist eben nur Gott und die Begegnung mit ihm. Da ist das Hören, nur das Hören seiner Worte, da sind keine anderen Worte. Da ist auch nur das Erkennen dieses einen Wesens Gottes und nichts anderes. Und darum auch, das sind ja auch diese drei Bitten, die Mose da äußert in der Gegenwart Gottes. Ja, zeig mir deine Wege, deine Gegenwart. Wenn deine Gegenwart nicht mitgeht, ich gehe nirgendwo hin. Und dann zeig mir deine Herrlichkeit. Das waren das war das, was er wollte, mehr als alles andere. Er wollte nicht seinen Weg mit dem Volk, er wollte nicht das war völlig egal, ob er da ist oder nicht, sondern die Gegenwart Gottes und eben deine Herrlichkeit. Johannes Hartl sagt, Fasten vergrößert deine Kapazität für Gott. Ja, deine Fähigkeit, etwas von Gott oder Gott selbst zu empfangen. Fasten vergrößert deine Kapazität für Gott. Wisst ihr, unser Leben, wir nehmen das manchmal, glaube ich, auch gar nicht so arg wahr, aber unser Leben ist randvoll. Mit Dingen, mit Beziehungen, mit Diensten, Geschäft, was auch immer. Es ist randvoll. Und auch wenn wir das wollen, ja, wir singen ja auch, wir machen Raum für dich, aber Gott hat oft wirklich wenig Raum, ja, uns zu füllen. Und ich glaube, oder so sagt das eben auch Johannes Hartl, Fasten ist ein Versuch, etwas aus dieser Lebensschale rauszunehmen für eine bestimmte Zeit und sie an einer Stelle mal zu entleeren. Und was leer ist, halte ich Gott hin, dass er das füllen kann. Ich schaffe Raum, um mehr Kapazitäten für Gott zu haben. Und da mache ich jetzt auch mal ganz kurz diesen Schlenker. Das ist natürlich nicht nur Essen. Ja? Ich habe gerade vorher gesagt, eben oder oben auf dem Berg war kein Empfang. Das sind auch viele andere Dinge, die unser Leben randvoll machen. Und da gilt es auch darüber nachzudenken. Trotzdem ist, ich sag mal, biblisches Fasten nicht, ich verzichte auf Handy oder ich verzichte auf Gummibärchen oder ich verzichte auf, weiß ich nicht, sondern das ist tatsächlich, ich verzichte auf Essen. Genau. Fasten ist nicht dazu da, um Gott zu beeindrucken, sondern es ist vielmehr ein Mittel oder ein Weg, den Gott uns schenkt, wie wir einfach mehr Raum für ihn in unserem Leben schaffen können. Von daher, wenn wir jetzt so vom Alten Testament her kommen, dann können wir diese Grundlinien sehen, die das Fastengebet motiviert haben. Das war einmal eben diese Buße und Trauer, dann eine Fürbitte, Last. Dann waren es Situationen, die Gottes übernatürliches Eingreifen erfordert haben oder auch seine Weisung und Leitung erfordert haben. Oder dann eben dieses Gott aufsuchen, leer, ohne Ablenkung und wie Mose das ganze Sein auf ihn allein auszurichten, voller Aufmerksamkeit, Gottes Angesicht suchen. So, von daher habe ich hier so 4 oder 5 Schlagworte, die das Vorzeichen sind vor dem Fasten oder die ein Fastengebet initiieren. Und ich denke, dass das nicht nur das Alte Testament, dass das nicht nur im Alten Testament so ist, sondern ich denke, dass wir das auch übernehmen können. Nämlich einmal eine Last von Gott empfangen und aufnehmen mit unserem ganzen Sein. Dann Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit und dann aber auch diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Gott. So, im Lauf der Zeit sehen wir, wie das mit vielen Dingen so ist, dass der tiefe Sinn des Fastengebets verloren geht im Volk Gottes. Und Fastengebet wird in der jüdischen Tradition dann tatsächlich zum Ritual und zu einer mehr oder weniger frommen Leistung. Da geschieht so ein Switch. Zur Zeit Jesu war für die frommen Juden 2 Fastentage wöchentlich, das war die Regel. Und die Motivation war wahrscheinlich dann in vielerlei Hinsicht, weil Jesus das ja dann auch so anklagt, sag ich mal, oder den Finger so da drauf legt, die Motivation war, Gott zu beeindrucken, andere zu beeindrucken oder auch sich selbst zu beeindrucken, ja, mit dem Fasten. Und dagegen wendet sich dann Jesus in der Bergpredigt. Da sind wir dann im Neuen Testament mit dem Thema Fasten. Jesus wendet sich an seine Jünger da oben auf dem Berg in der Bergpredigt und dann geht es in einem Atemzug sozusagen um 3 Dinge: Almosen geben, beten und fasten. Ja, diese 3 Themen spricht Jesus sozusagen wie so zusammen an. Und da macht er so irgendwie so einen Aufguss. Und ich denke, dass es schon auch bedeutet, dass diese 3 Dinge, das Geben und dann eben das Beten und das Fasten, dass es zu einem Jüngerleben dazugehört. Ja, er sagt ja nicht, falls du Almosen gibst, ja, oder falls du oder ihr betet. oder falls ihr fastet, sondern er sagt, wenn. Wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Und während, das finde ich interessant, während es beim Geldspenden, also beim Almosengeben nur diese Du-Ansprache gibt, gibt es tatsächlich beim Beten und Fasten beide Versionen. Ja? Jesus sagt zum Beispiel jetzt über Fasten, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und dann switcht er, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also beten und auch fasten findet individuell statt, in meinem Kämmerlein. Aber es gibt auch diese gemeinsame Version des Betens und des Fastens in der Gemeinschaft. Wichtig, alles findet unter dem Blick des Vaters statt. Nicht unter dem Blick anderer Menschen und ihrer Beurteilung, um sie zu beeindrucken. Aber es findet auch nicht, und das ist ganz wichtig, glaube ich, für uns sogar vielleicht noch wichtiger, auch nicht unter unserem eigenen Blick statt und unter unserer eigenen Beurteilung, auch um uns selbst zu beeindrucken, ja, im Blick auf unsere eigene Geistlichkeit. Das ist so ein, auch so eine, kann wirklich so eine Gefahr sein. Alles findet unter dem Blick des Vaters statt. Und es findet nicht statt, um den Vater zu beeindrucken und um irgendwie etwas aus ihm rauszuquetschen. Das ist nicht das Ziel von Fasten und Beten. Sondern es heißt ja hier, der Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir lohnen. Johannes Hartl hat mal gesagt, der Lohn ist letztendlich der Vater selber in dem ganzen verborgenen Geschehen. Ja. Im Neuen Testament, interessanterweise, finden wir gar nicht mehr so viel. Also wir finden ja unendlich viele Verse über Gebet. Wir finden nicht so viel Stellen, die über das Fastengebet sprechen. Wir sehen dann die Prophetin Hanna, ja, die war früh verwitwet und hat dann offensichtlich ihr Leben dem Gebet und einem damit verbundenen regelmäßigen Fasten gewidmet. Ja, sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Ich glaube, dass für diese Frau das Fastengebet ein Lebensstil war. Und auch eine besondere Berufung. Und das ist auch klar eigentlich. Sie war Prophetin. Das wird hier, wird ja hier extra genannt. Und jemand hat mal gesagt, und ich denke, das stimmt, nicht alle Fürbitter sind Propheten. Aber alle Propheten sind Fürbitter. Und ich glaube, dass diese Frau eine Fürbitterin war. Das war jemand wie Nehemia oder Daniel, wo Gott landen konnte mit besonderen Lasten auch. Auch für das ganze Volk Gottes. Und darum hatte auch sie einen anderen Zugang zum Fasten oder ein anderes Bedürfnis wahrscheinlich zu fasten als jemand anderes, mit einer anderen Berufung oder anderen Bestimmung. Dann hat Jesus gefastet. Auch Jesus, 40 Tage ohne Nahrung in der Wüste. Und Lukas 4 sagt zwei Sachen. Also einmal, Jesus wurde ja vom Heiligen Geist in diese Wüste geführt. Und da steht, dass Jesus, also nach seiner Taufe dann, voll Heiligen Geistes in die Wüste kam. Also er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und nach dieser Zeit des Fastengebets im Lukas-Evangelium heißt es dann, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes, Dynamis, also erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und beginnt ja dann auch seinen Dienst. Er geht dann sozusagen direkt in die Synagoge und da kommt ja diese berühmte Stelle, wo Jesus diese Schriftrolle nimmt und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und dann sagt er, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, als er in die Wüste ging, aber es steht explizit da, er war voller Kraft des Heiligen Geistes, als er aus dieser Fasten- und Gebetszeit herauskam. Und ich denke, das ist schon markant und zu beachten. Ich denke, ohne Zweifel hatte dieses Fastengebet eine Auswirkung auf Jesus und auf seinen Dienst mit dem Stichwort Vollmacht. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir sehen einzelne Männer und Frauen in der etwas zurückliegenden Kirchengeschichte, bei denen auch irgendwie ein klarer Zusammenhang offensichtlich ist zwischen ihrem Gebetsleben und der Vollmacht und der Salbung, mit der sie gedient haben. Und wenn wir Leute sehen wie Charles Finney oder Jonathan Edwards, David Brainerd, John Wesley, das waren alles Leute, von denen das überliefert ist, dass sie regelmäßig gebetet und gefastet haben. Das war integriert, offensichtlich. Und ich würde mal sagen, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Aber ich glaube wiederum, dass der Zusammenhang eben nicht der ist, dass es ein ritualisiertes Fasten war, sondern da sind wir wieder bei dieser Last von Gott, Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit, Sehnsucht, Verlangen und Begehren, deine Wege, Gott, deine Gegenwart, deine Herrlichkeit. Das waren alles Männer, die wollten das. Die wollten nicht selber im Mittelpunkt ihres Dienstes stehen, sondern die wollten, dass das Volk Gott, dass da etwas geschieht, Gott, dass Gottes Reich massiv kommt. Und ich glaube, dass es heute, ich hoffe, dass es heute auch noch solche Männer und Frauen gibt, die fasten und beten. Trotzdem glaube ich auch, und darum also spreche ich heute Morgen auch so ausführlich darüber, dass dieses Thema Fasten und Beten doch auch ein Stück weit etwas ist, was wir wieder neu entdecken dürfen, auch hier in Europa, auch in unseren Gemeinden, auch in unserem Leben als Jünger Jesu, weil wir es vielleicht auch in dieser Radikalität ein Stück weit aus den Augen verloren haben. Genau, nicht als religiöse Übung, sondern ein Fasten und Beten, mit dem wir uns voll auf Gott und sein Reich ausrichten und fokussieren. Und ein Beten und Fasten, das sich voll Glauben nach Gott und nach seinem Wirken ausstreckt. Und das begehrt, das möchte, danach wirklich verlangt. John Piper hat gesagt, auf Englisch, das Fasten ist the physical exclamation mark. Ist das Exclamation Mark? Ausrufezeichen. Exclamation Mark at the end of the prayer. This much, O Lord, I long for you and for the manifestation of your glory in the world. Also das ist das Ausrufezeichen, das Fasten. Na, von diesem Gebet. Nichts möchte ich mehr als, Herr, dass deine Herrlichkeit in die ganze Welt kommt. Jesus ist sehr angegriffen in seiner Wüsten-Fasten-Gebetszeit. Er hat Hunger. Ja, ganz normal. Wenn wir fasten, haben wir Hunger. Und Jesus, ich denke, er ist wirklich auch dieser Realität seines Menschseins sehr stark begegnet da in der Wüste. Es war ja auch ein bisschen Wüste, ne? Wie da oben auf dem Berg. Wüste ist auch einsam. Da sind keine Beziehungen, da ist nichts. Ja, außer du und dein Gott. Genau. Und trotzdem geht er aus dieser Zeit dann mit Vollmacht heraus. Ich möchte kurz was sagen über Effekte von Fasten. Es ist tatsächlich so, wie bei Jesus, nichts essen macht Hunger. Also vor allem, wenn das jetzt nicht nur irgendwie ein halber Tag oder eine Mahlzeit oder so ist, sondern wenn es tatsächlich, ich sag mal, ein Tag oder zwei oder drei Tage sind. Und ich glaube, wir spüren dann auch oft, warum wir eigentlich essen. Ja, Essen hat ja auch etwas mit unserer Seele zu tun. Ja, wir essen aus Hunger oder aus Langeweile, aus Frust, zur Belohnung, zum Trost, aus Mangel an Liebe, zur Beruhigung. Es gibt viele, viele Gründe, warum wir essen. Essen hat mit unserer Seele zu tun. Und wenn Essen wegbleibt, dann kommt manchmal auch manches zum Vorschein, was vielleicht so ein bisschen tiefer gelagert ist in unserem Leben und was wir vielleicht auch betäuben. Und Fasten kann auch diesen Effekt haben, dass wir Gott auch an diese Sachen mehr ranlassen, ja, die da so im Verborgenen oft sind, in diesem Mangel, dass er uns füllen kann. Fasten ist eine Konfrontation mit der Wahrheit. Ich glaube, dass Hunger uns tatsächlich in die Realität führt, weil es uns auch zeigt, was uns bestimmt. Oder auch, was unsere Zeit oder unsere Gedanken oder unsere Gespräche bestimmt. Und also Essen, ich würde mal sagen, ist schon ein Riesenthema. Ja? Also wenn ihr mal darüber nachdenkt, es nimmt wirklich sehr viel Zeit. Und das sage ich jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil ich esse selber sehr gerne. Ja? genau, aber es nimmt viel Zeit und Raum ein, wirklich auch in unserem Denken. Ja, in unseren Gesprächen, in der Zubereitung, also das braucht ja auch noch alles Mögliche. Genau, es ist einfach ein großes Thema. Ja. Effekte des Fastens, der Hunger nach Gott bekommt Raum. Manchmal erst nach ein paar Tagen, also wenn dieses extreme Hungergefühl im Bauch ein bisschen abgesackt ist. Am Anfang, sage ich ganz ehrlich, also am Anfang vom Fasten ist man sehr schon damit beschäftigt, erstmal ja, da drin zu sein, in diesem Hunger. Genau, aber trotzdem, der Hunger nach Gott bekommt Raum. Wir merken, was die Richtung unseres Lebens diktiert, eben seien es die Gelüste unseres Magens oder unser Verlangen nach Besitz oder Macht oder eben auch die Sehnsucht unseres Geistes nach Gott. Es gibt immer Dinge, die diktieren uns und die diktieren auch die Richtung unseres Lebens. John Piper wiederum sagt, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, wenn wir kein starkes Verlangen nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und seiner Gegenwart verspüren, liegt das nicht daran, dass wir tief davon getrunken hätten und jetzt völlig davon abgefüllt sind. Es liegt daran, dass wir so lange am Tisch der Welt geknabbert haben. Also eigentlich so wie an der Flasche, ne? Wo man immer so nippelt. Also so ein bisschen Snacks. Ich denke da wirklich so, wenn man ganz viel Snacks isst, ja, dann hat man keinen Hunger mehr auf das richtige Essen, was mir wirklich Nahrung verschafft. Unsere Seele ist vollgestopft mit kleinen Dingen und es ist kein Platz mehr für das Große. Wenn wir satt sind von dem, was die Welt bietet, dann kann ein Fasten vielleicht einen neuen Appetit unserer Seele nach Gott wecken und hervorbringen. Thérèse von Lisieux, eine Heilige aus der katholischen Welt, sagt, wenn ein Feuer am Ausgehen ist, dann musst du einen Holzscheit nachlegen. Lauheit im geistlichen Leben kann dadurch begegnet werden, dass ich freiwillig etwas verbrenne. Ein Opfer bringe. Du sehnst dich nach mehr Feuer. Wo ist das Opfer, auf das es fallen kann? Und es geht dabei nicht darum, die Liebe Gottes irgendwie zu verdienen. Aber mehr von Gott in meinem Leben fordert mehr Raum von mir. Etwas leeren, damit er das füllen kann. Und das kann eben ein Weg sein, das konkret zu tun. Ja. Kann. Fastengebet ist ein Weg zu mehr Vollmacht im Dienst. Das zeigt die Bibel auch, also vor allem eben diese eine Bibelstelle, wo die Jünger den Geist nicht austreiben konnten. Und dann fragen sie ihn, Jesus, warum konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Also es ist ja die Frage nach der Vollmacht. Und Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Und dann noch eine Sache kurz auch. Fasten als ein Diener Gottes. Der größere Kontext ist einfach, und das sehen wir bei Paulus, also Paulus redet nicht viel über Fasten. Wir finden darüber eigentlich gar nichts in seinen Briefen. aber er zählt es auf. Und das fand ich schon interessant. In einer Bibelstelle in 2. Korinther 6, da schreibt er darüber, wir empfehlen uns als Diener Gottes. Ja, da sind wir wieder bei diesem Gott dienen. Wie empfehlen wir uns? Also was macht uns sozusagen, was zeigt, dass wir Diener Gottes sind? Und dann kommt die ganze sehr herausfordernde Auflistung. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lage geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten, wenn wir auf Schlaf und Essen verzichten. Und da steht tatsächlich dieses Wort Fasten. Eigentlich steht da, wir empfehlen uns als Diener Gottes in Wachen, in freiwilligem Wachen und Fasten. Also das heißt in freiwilligem Verzicht auf Schlaf und auf Essen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkündigen, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und so weiter. Fasten als ein Diener Gottes. Ja? Fastengebet war in das Leben des Paulus und in seinen Dienst offensichtlich einfach integriert. So, und jetzt noch ein letzter Punkt. Ja, dieser spannende Punkt, Matthäus 9. Ich lese kurz vor, dann kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, also zu Jesus, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also einmal Fakt, ja? Dann werden sie fasten. Die Jünger Jesu haben offensichtlich in seiner Gegenwart, also als er auf der Erde gelebt hat und sie mit ihm zusammen waren, nicht gefastet. Und Jesus sagt ihnen, dass sie dann fasten werden, wenn er, Jesus, nicht mehr da ist. Das Fasten kam erst, nachdem Jesus von ihnen genommen war. Also eben nicht dieses rituelle jüdische Fasten, sondern eine andere Form von Fasten. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen, aber es ist noch nicht vollendet. Und Monika Flach sagt, Fasten ist Heimweh nach der Vollendung. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dieser ein Stück weit auch diese Trauer, diese Fürbitte, diese in einem Zustand des noch nicht zu sein, noch in diesem Warten, ja, zu sein auf die Vollendung des Reiches. Fasten ist Heimweh nach der Vollendung, Sehnsucht nach dem Bräutigam, Sehnsucht nach dem Kommen des Reiches Gottes, letztendlich dieses Maranatha, komme bald. Der Ruf der Gemeinde. Das hat etwas mit dieser Spannung zu tun. Mit diesem Fürbitte-Riss, ja, mit dieser Last für eine Welt, die im Argen liegt. Eine Schöpfung, die sich nach Erlösung sehnt. Und auch eine Gemeinde, die auf die Vollendung wartet. Ja, teilweise eine verfolgte Gemeinde, die sehr viel leidet. Teilweise eine nicht verfolgte Gemeinde, aber letztendlich ist es wir sind in einem Wartezustand, wo noch nicht das Reich Gottes zwar schon gekommen ist, aber es noch nicht vollendet ist. Und ich glaube, in diesem Fasten, was da so mitschwingt, ihr werdet fasten, wenn der Bräutigam nicht mehr da ist, da schwingt eben auch ja, diese Trauer mit. Und die Fürbitte und dieses Warten auf Vollendung. Motivation für das Fasten, Sehnsucht nach dem Bräutigam, Sehnsucht nach Jesus. Bräutliche Liebe findet Ausdruck im Fasten und Beten. Letztendlich diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes, dass sein Wille geschieht, dass sein Name groß wird in der ganzen Welt. Sehnsucht, dass die Anliegen des Bräutigams durchkommen auf der Erde. Und dieses Verzehrtsein und dieses Trachten nach Gottes Reich. Von daher Fasten, weil wir eine Last tragen, weil wir Gottes Last tragen. Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit, Sehnsucht, Verlangen und dieses Begehren, Herr, deine Wege, deine Gegenwart und deine Herrlichkeit. Ich glaube, dass das so der große Kontext, dieser biblische Kontext von Apostelgeschichte 13 ist, von diesen paar kleinen Versen, die ich am Anfang gelesen habe. Das ist, warum die Gemeinde oder die Leiterschaft auf jeden Fall Leute der Gemeinde in Antiochia teilweise oder gemeinsam sich zurückgezogen haben zu einem Fastengebet. Sie dienten dem Herrn mit Anbetung, Gebet und Fasten. Sie machten Raum für Gott. Wir wissen nicht, ob das eine regelmäßige Einrichtung war. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht war es auch wirklich eine spezielle Zeit, wo sie wegen diesem Auftrag, also Paulus wusste ja schon, wozu er beauftragt war, ja? Er hatte diesen Auftrag von Gott und trotzdem war er ja noch in so einer Art Ruhezustand in der Gemeinde in Antiochia und hat sich da so gesettelt. Vielleicht haben sie tatsächlich eine Zeit ausgesondert, die Leiterschaft, er war ja auch dabei, wo sie Gott gefragt haben, was ist jetzt mit dem Missionsauftrag, ja? Wann? Wann soll es losgehen? Wann soll Paulus freigesetzt werden? Ja, für das Werk, wofür ich ihn berufen habe. Es kann sein, dass es auch einfach diese spezielle Suche nach Gottes Weg, ja, und nach seiner Weisung war. Wissen wir nicht. Aber was wir wissen oder was wir sehen ist, dass Gott reagiert hat, ja, auf dieses Fastengebet und auf dieses Suchen nach seinem, nach ihm, ihm dienen und der Heilige Geist kam, ja, und er hat gesprochen. Und er hat gesagt, jetzt ist die Zeit, sondert mir jetzt Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also es ging offensichtlich tatsächlich auch um diesen Zeitpunkt, weil der Heilige Geist sondert mir nun, ja, jetzt aus. So, und dann wird dieses Fastengebet sozusagen zu diesem Switch der Ampel von Rot auf Grün. Ich finde das cool. Und die Ampel springt um und wisst ihr, dieses Fastengebet wird zur Absprungrampe für die Mission. Ja? Paulus, gesandt vom Heiligen Geist, aber das ist eben der Unterschied. Sie waren nicht gesandt von Menschen. Sie haben sich nicht selber reinkatapultiert in diese Sendung. Ja? Nicht mein Weg, sondern dein Weg, Gott. Und wenn deine Gegenwart nicht mitgeht, dann gehe ich nicht. Ja? Heiliger Geist, dann steht ja, deswegen habe ich diesen Vers noch mitgelesen, da steht, sie nun ausgesandt vom Heiligen Geist. Ja, ganz wichtig. Die Gegenwart Gottes war voll dabei. Sind sie losgezogen. Ja, und dann hat sich die Weltgeschichte radikal verändert. So viel. Fasten und Beten dem Herrn dienen mit Beten und Fasten. Ja, jetzt haben wir noch eine gute halbe Stunde, das ist schön. Ich möchte euch, auch wenn wir vorhin schon so eine Zeit der Anbetung hatten, ich möchte uns jetzt einfach einladen, ohne Vorgaben, einfach in eine Zeit zu gehen, wo wir dem Herrn nochmal so dienen, mit Anbetung. Und schaut einfach mal, seid selber einfach selber und trotzdem sind wir in Gemeinschaft, das ist etwas richtig Schönes, Jesus liebt das. Wenn wir gemeinsam, wie damals auch, kommen und lasst uns mal schauen, vielleicht redet der Heilige Geist, vielleicht sind wir auch einfach nur in der Anbetung vor Gott, vielleicht geschieht etwas in unserem eigenen Leben oder Herzen im Blick auf eine Last von Gott oder Ernsthaftigkeit oder Sehnsucht, Verlangen, aber lasst uns einfach diesen Raum jetzt noch so machen. Gott einfach anzubeten und ihm zu begegnen und wirklich ihm unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken und ihm vielleicht auch so diesen Ausdruck zu geben, wir wollen dich, wir wollen deine Wege, wir wollen, dass deine Gegenwart mit uns ist und wir wollen deine Herrlichkeit sehen.